Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist mit jemandem im Gespräch und ganz unbeabsichtigt kommt dir etwas über die Lippen, das dich als Christ outet. Und der andere so, ha, das glaubst du doch nicht jetzt wirklich, oder? Und oft stellt es sich dann so dar, als sei es irrational und dumm, an Gott zu glauben. Lass uns doch ganz ehrlich sein. Die politisch korrekte Antwort ist, ich bin zwar kein Atheist, aber ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Und wenn man schon darauf besteht, gläubig sein zu müssen, dann sollte man sich zumindest auf eine dieser folgenden Floskeln beschränken, wie zum Beispiel, ich bin schon irgendwie gläubig, aber Gott lässt sich nicht so richtig greifen. Ich kann dir jetzt nicht wirklich sagen, wie Gott ist, das ist eher subjektiv. Oder den Willen Gottes, wenn es sowas gibt, den kennt keiner. Sowas lässt sich oft gerade noch so vertreten, aber einen Gott, mit dem man persönlich Kontakt aufzunehmen meint, wie kann denn ein Mensch mit höherer Bildung ernsthaft regelmäßig Selbstgespräche führen und einen imaginären Freund in jedem Lebensbereich integrieren? Vor allem bei so einem steifen und zwanghaften Fanclub. Marx hatte recht, das ist ein Massenwahn, eine kollektive Psychose. Christen haben, und das zunehmend in unserer Gesellschaft, genau dieses Problem, dass man sie, wenn man das so pragmatisch, symptomatisch betrachtet, als Spinner abtut. Früher oder später, so glaube ich, widerfährt das jedem, der seinen Glauben irgendwie ernst nehmen möchte. Und so kann es passieren, dass man sich zurückzieht, seinen Glauben versteckt, weil man eben nicht mit diesen negativen Emotionen konfrontiert werden möchte, dieser ablehnenden Haltung. Und im schlimmsten Fall lebt man vielleicht ein Doppelleben. Ist das das Schicksal eines Christenmenschen im 21. Jahrhundert? Gute Frage. Die heben wir uns mal auf und kommen zum Thema. Jesus, wer ist das eigentlich? In der mehrteiligen Serie haben wir uns diese Frage Woche für Woche gestellt und uns immer neue Facetten betrachtet und angeeignet, kennengelernt. Jesus ist der Jude, geboren aus dem Geschlecht Davids, ein Sohn Abrahams, als der Messias Israel gekommen, um schließlich die ganze Menschheit einzuladen, in diese Beziehung mit Gott durch Versöhnung einzutreten. Jesus ist Jude, das ist seine Identität. Und er ist ein Erbsenzähler. Er beschäftigt sich nicht nur mit den großen Dingen, nicht nur mit den wichtigen politischen Ereignissen, die die Welt bewegen, sondern auch mit den Details. Er weiß, wie viele Schafe auf seiner Herde sind und er merkt, wenn eines fehlt. Jesus ist ein Erbsenzähler im positiven Sinne. So ist er gestrickt. Und er ist der Erlöser, der sich hingab, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Am Kreuz passiert dieser wunderbare Tausch, meine Sünde für seine Gerechtigkeit. Meine Sünde behaftet auf ihm und seine Gerechtigkeit wird mir zuteil. Nur so können wir von Gott angenommen werden. Jesus ist der Erlöser. Sein Wesen ist, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und schließlich ist er Gott. Der Vater und der Sohn sind im Wesen eins. Der Geist ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er ist der unbewegte Beweger, der über dessen nichts Höheres gedacht werden kann. Jesus ist Gott. Und das macht ihn zu dem Einsamen. Denn er macht die Erfahrung, dass Menschen ihn nicht verstehen. In seiner größten Krise lassen ihn selbst seine Jünger im Stich und er ist ganz mit seinem Vater, mit Gott als Geist, alleine. Er war einsam und als wäre das nicht genug, hielt man ihn für einen Wahnsinnigen. Wenn wir Jesus so anschauen, stellen wir fest, er war ein ziemlich verrückter Typ. Der hat Sachen gemacht, die man in seiner Zeit einfach nicht gemacht hat. Er trifft sich regelmäßig mit Sündern, mit Beamten des mittleren Dienstes, über die alle wissen, dass sie korrupt sind. Er spricht regelmäßig mit fremden Frauen und lässt sein Herrengespräch sogar unterbrechen, um mit ihnen den Diskurs aufzunehmen. Er lässt sich von ihnen anfassen, ohne zu protestieren. Das wäre so ähnlich, als würde man heute als angesehener Mensch auf der Fußgängerzone sich einfach mal von einer fremden Frau das Hemd ausziehen lassen. Das galt als sexuell übergriffig. Und Jesus lässt sie gewähren und beginnt dabei noch die anderen über die Liebe zu Gott zu belehren. Sowas geht nicht. Und natürlich hat man sich dadurch gefragt, sag mal, hat der Sinn eine Rolle? Aber ich glaube, dass wir uns darauf einigen können, Jesus war ein ziemlich verrückter Typ, dass er diese Tabus einfach überging. Aber der Grund, warum wir ihn dennoch nicht als Spinner abtun, ist, wir können immer noch so etwas sagen wie, Jesus war seiner Zeit einfach voraus. Oder Jesus war progressiv. Aber dann gibt es nochmal eine ganz andere Ebene seines Verrücktseins, die den aufgeklärten Menschen schon deutlich mehr beunruhigt. Er hat nicht nur ständig über und mit seinem unsichtbaren Vater gesprochen, sondern auch zu dem Wetter. Wir lesen, dass er nicht nur einmal die Naturgewalten mit seinem Wort bedroht. Er spricht auch mit Bäumen, weil er sich über sie ärgert und er verflucht den einen. Und ich meine, vielleicht können wir das noch am besten irgendwie nachvollziehen, der scheiß Baum da. Aber ganz ehrlich, Jesus redet den mit du an. Und dann redet Jesus mit Toten und fordert sie auf, aufzuwachen, wieder lebendig zu werden. Und spätestens da ist der Punkt, dass das Ganze nicht nur für den Leser des 21. Jahrhunderts etwas skurril wird, sondern auch seine Zeitgenossen haben sich gefragt, ob er wirklich nicht doch verrückt ist. Wir lesen das ganz konkret im Markus Evangelium Kapitel 3 ab Vers 20. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen davon erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebub, er treibt die Dämonen mit Hilfe der Obersten der Dämonen aus. Wie kommt es zu diesen zwei steilen Aussagen? Unmittelbar davor lesen wir im Markus-Evangelium, dass Jesus die 12 Apostel berufen hat. Unmittelbar davor. Und das erfährt offensichtlich seine Familie, dass ihm die Menschenmassen nun hinterherziehen. Und ich gehe davon aus, sie stellen sich die Frage, was ist mit unserem braven Jungen passiert, der mit 12 im Tempel sich intellektuell mit den Priestern und Synagogenvorstehern auseinandergesetzt hat. Jetzt ist er irgendwie zum Superstar geworden, er ist abgehoben. Das ist vorbei. Der Jesus muss ja größenwahnsinnig geworden sein. Er hat den Verstand verloren. Und bevor seine Familie es nun schafft, zu ihm durchzudrängen in dieser Menge, hält er nun eine Rede, direkt im Anschluss an das, was ich gelesen habe, hält er eine Rede über Satan und Satans Reich und er lässt nebenbei die Bemerkung über die Sünde gegen den Heiligen Geist blitzen und seine Mutter und Geschwister stehen draußen, kommen nicht an ihn dran und schließlich lassen sie ihn rufen. Und sie teilen ihm mit, er möge bitte rauskommen, seine Mutter und Geschwister stehen draußen. Und als die Bitte Jesus erreicht, fragt er in die Menschenmenge, ich lese ab Vers 33, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, das ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was haben sich seine leiblichen Verwandten wohl in dem Moment gedacht? Wie haben sie sich gefühlt? Seht ihr, an dieser Stelle merkt man, Jesus war nicht der weichgespülte Friede-Freude-Eierkuchen-Mann. Er war kantig und er hatte einen Auftrag zu erledigen und das hat er einfach gemacht. Und das ist im Rückblick für uns Christen so leicht zu sehen, aber in dem Moment war es ganz und gar nicht leicht, denn oft verstanden ihn nicht mal die Apostel, sondern erst im Nachhinein. Jesus, der Wahnsinnige, war wahnsinnig radikal und radikal anders. Und das irritierte Menschen und es irritiert uns auch noch heute. Und doch hat er etwas, sonst wären die Menschenmengen nicht gekommen. Die Menschen, die ihn erlebten, merkten, er redet zwar mit dem Wetter, aber das Wetter gehorcht. Er redet zwar mit den Bäumen, aber der Baum reagiert auf das Gesagte und verdorrt. Er redet zwar mit den Toten, aber sie bleiben nicht tot, sodass er nach kürzester Zeit etwas ganz Normales tut. Er redet mit lebendigen Menschen. Ist es wahnsinnig, diese Dinge zu tun? Selbstverständlich. Wenn ein normaler Mensch so etwas beständig machen würde, würde man ihn für verrückt erklären. Aber Jesus ist seiner Identität und seiner Macht bewusst, sodass es für ihn nicht verrückt ist, diese Dinge zu tun. Warum? Weil das, was er sich vornimmt, durch seine Handlung geschieht. Für seine Jünger, die es erlebt hatten, war die Sturmstillung ein Wunder. Jesu Gegner, die Schriftgelehrten, die diese Taten mitbekamen, die haben die Wunder nicht mal bestritten. Sie haben sie sehr wohl anders gedeutet. Eben haben wir das gelesen, Vers 22. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit Beelzebub, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Natürlich wussten sie, dass das, was Jesus tat, eigentlich nicht geht. Und trotzdem ging es bei Jesus. Aber da sie seine Identität und Macht nicht anerkennen wollten, suchten sie auch nach anderen Deutungen. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe. Das waren diejenigen Unüberzeugten, die von den Taten Jesu hörten, aber nicht dabei waren. Und die haben dann gesagt, ja, komm, das ist doch nur Zufall gewesen, dass der Sturm wegging. Den Rest kaufe ich dir nicht ab. Und so ist es doch auch heute. Wir machen Erfahrungen mit Gott, erzählen das jemandem und dann kommt dieses, ja, komm, das meinst du doch nicht ernst. Das glaubst du doch nicht wirklich. Und schon werden wir mit Jesus in eine Kiste gepackt, wo drauf steht, Wahnsinnige, ab ins Regal und das war's. Ihr Lieben, es ist doch heutzutage leichter, wie die Schriftgelehrten, das Wirken Gottes umzudeuten, anstatt es als etwas als göttliches Eingreifen zu akzeptieren. Ein paar Beispiele aus dem Alltag. Ja, ich war neulich bei einem Heilpraktiker und der hat so ein bisschen meine Energien ausgependelt und seitdem kann ich wieder schlafen. Ach ja, ach, das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich war neulich bei einem Lokopäden, der zufällig auch chinesische Medizin praktiziert und der hat neulich durch so eine Art Massage mein Qi versucht zu manipulieren und seitdem ist mein Asthma ein bisschen besser geworden. Ach, das hätte ich aber nicht gedacht. Interessant, dass das funktioniert. Ich habe sowas mal im Fernsehen gesehen, aber da ist die Schulmedizin ja eigentlich skeptisch. Aber das hat bei dir funktioniert? Ja, ja. Das ist ja interessant. Ich war neulich in einem Heilungsgottesdienst, wo für meine Rückenschmerzen gebetet wurde und da hat Gott mich geheilt. Du bist doch hoffentlich nicht an so eine Sekte rangeraten. Lass dich ja nicht aufs Ohr hauen, die wollen nur an dein Geld. Nee, nee, so war das nicht. Ich bin wirklich gesund geworden. Ja, da gibt es bestimmt eine medizinische Erklärung für. Versteht ihr, was ich meine? Die Esoterik und die fernöstliche Medizin sind salonfähig geworden, so abstrus das ein oder andere sein mag. Und Gott und Glaube ist zu einem Tabuthema geworden. Und die gute Nachricht ist, Jesus weiß, wie es ist, als verrückt zu gelten. Und er kann uns auch hier ein Vorbild sein. Hat ihn das aufgehalten, was die Menschen dachten? Nein. Führte es dazu, dass er sich anders verhielt? Nein, er machte einfach weiter, denn er kannte seinen Auftrag und er ließ sich nicht weiters davon beeindrucken. Ist es also das Schicksal eines Christenmenschen im 21. Jahrhundert, vor dem Leben zu resignieren, weil man als Spinner abgetan wird? Nicht zwangsläufig. Aber dazu benötigen wir ein bisschen stärkeres christliches Selbstwertgefühl. Die Kirche des 20. Jahrhunderts kann nicht einfach auf heute übertragen werden. Mein Glaube von gestern braucht eine Generalüberholung, wenn er mich heute durch den Tag tragen soll. Stillstand ist Rezession. Veränderungsunwilligkeit im Internetzeitalter führt Unternehmen in den Bankrott. Wir können als Christen nicht unendlich aus unserem Gestern zehren, denn wenn wir von unserem Gestern jeden Tag ein bisschen wegessen, dann ist irgendwann nichts mehr da. Was wir also brauchen, ist etwas Frisches. Das Reden Gottes für meine jetzige Situation. Neue Impulse für eine sich schnell verändernde Welt. Ein Erlebnis mit Gott heute. Wie ein kluger Denker mal gesagt hat, Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wir brauchen doch andere Ergebnisse. Aber wir sind oft nicht bereit, etwas anderes zu tun. In meiner Predigt an Pfingsten hatte ich den Impuls, mal etwas anderes zu wagen und am Ende der Predigt von hier vorne aus ein Heilungsgebet zu sprechen. Und ihr könnt nicht ahnen, wie viel Überwindung mich das gekostet hat. Ich habe nicht viele Rückmeldungen bekommen. Ein paar Begeisterte, die mir so ein bisschen auf die Schultern geklopft haben und gesagt haben, ja toll, dass du dich sowas traust. Ich gehe auch davon aus, dass nicht jeder diese Begeisterung teilen konnte. Aber eine Rückmeldung habe ich bekommen, die mich sehr bewegt hat seitdem. Und ich freue mich, diese Rückmeldung kam von Marlies Herrmann und sie hat sich bereit erklärt, uns heute kurz Anteil haben zu lassen an dem, was ihr passiert ist.
Ja, Fabian hat mich gebeten, das heißt, ich hatte ihm eine Rückmeldung gegeben und habe einfach gedacht, okay, ich möchte es auch hier kundtun. Also zu dem Zeitpunkt, als Fabian dieses Heilungsgebet gesprochen hat, war ich lädiert. Ich hatte Rippenbrüche oder Rippenprellung, das weiß ich nicht so genau, ich war nicht beim Arzt. Mein Mann war 2 Tage vorher gestürzt und hat sich das Knie verletzt. Und ich war so ein bisschen alleine da hinten gesessen und habe Fabian sehr bewundert, über diesen Glaubensschritt, dieses Heilungsgebet zu sprechen. Und habe so gedacht, ja, Herr, wenn du vor 2000 Jahren das geschafft hast, dann kannst du mich doch auch berühren und mich heilen. Und mein Mann auch, der war halt daheim. Aber es war für mich so eine Situation, wo ich so gedacht habe, ich möchte es gerne für mich so ganz in Anspruch nehmen. Und während Fabian das gesprochen hat, habe ich gespürt, wie auf meiner linken Rippenseite, die mir so wehgetan hat, ja, als wenn sich da so eine wärmende, liebende Hand draufgelegt hätte. Und ich war da total berührt davon und habe so gedacht, hups, was ist jetzt passiert? Und bin dann heimgegangen, so ganz demütig und sehr erfüllt auf der einen Seite und habe dem nachgespürt und ja, was soll ich sagen, die Rippen sind geheilt, ich war nie beim Arzt, mir geht's gut und ich war so erfüllt von dem Herrgott, dass er mich auf für mich meine Weise so berührt hat, dass ich einfach nur loben, danken und total offen war für ihn und ich glaube, das ist das größte Geschenk. Das war's, danke.
Danke, Marlies. In meinem eigenen Zweifel, solche Sachen zu hören, ermutigt mich ungemein. Und deswegen bin ich dankbar, dass du dich getraut hast, mir das zu sagen und dass du dich jetzt auch getraut hast, uns alle Anteil haben zu lassen. Ich habe dadurch etwas gelernt. Und zwar, wenn du Gott erleben willst, musst du Wagnisse eingehen. Hätte Jesus nicht zu dem Baum gesprochen, wäre auch nichts passiert. Und es macht mich betroffen, denn ich muss befürchten, wenn ich mich neulich nicht getraut hätte, wäre wahrscheinlich ebenfalls nichts passiert. Daher möchte ich euch herausfordern, die Sommerwochen zu nutzen, um mal über das eine oder andere nachzudenken, vielleicht Verrücktes auszuprobieren und zu schauen, ob du nicht Gott darin erlebst. Denn wie Jesus haben wir, wenn wir unser Leben mit ihm auf Zeit und Ewigkeit verbunden haben, eine Identität als Kinder Gottes, ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes, die gleichen Dinge zu tun, die Jesus tat. Und auch wie Jesus haben wir den Auftrag. Wir sind als Christen nicht dazu da, dass wir uns in unseren kleinen Elfenbeinturm verkriechen und uns tolle Predigten anhören, die uns intellektuell herausfordern, sondern wir sind herausgefordert, unseren verrückten Glauben in unserem Alltag einzubringen und dadurch einer verlorenen Welt das Evangelium zu bringen. Und andererseits sind wir als Christen nicht dazu da, dass wir uns als Aktivisten nur schuften, tun, Engagement zeigen, Menschen dienen, sondern wir sind herausgefordert, eine Liebe und Wertschätzung gegenüber dem zu entwickeln, was Gott sagt. Zum Beispiel durch die Bibel oder prophetisch. Und Gott selbst zu dienen, indem ich mir Zeit für ihn nehme. Ja, ganz ehrlich, es wirkt verrückt, dass ich mir Zeit für meinen unsichtbaren Gott nehme. Aber wer Gott mal erlebt hat, weiß, es lohnt sich, ab und zu verrückt zu sein.